Ich möchte unsere Bibelstelle lesen, und zwar der Schluss aus dem Johannesevangelium, ab Vers 24, im letzten Kapitel, Kapitel 21. Das ist der Jünger, der von diesen Dingen Zeugnis ablegt und dies geschrieben hat. Und wir wissen, dass sein Zeugnis wahr ist. Es sind aber noch viele andere Dinge, die Jesus getan hat, und wenn sie eines nach dem anderen beschrieben würden, so glaube ich, die Welt würde die Bücher gar nicht fassen, die zu schreiben wären. Es war der Jünger, der an der Brust Jesu lag, der dann auch schreibt, der Jünger, den Jesus liebte. Und da haben die Ausleger dann gerätselt, war es wirklich so, dass er der Lieblingsjünger Jesu war, oder war er der Jünger, der das so stark empfunden hat, dass die Liebe Gottes da ist, dass er es für sich persönlich so genommen hat. Das werden wir vielleicht in der Ewigkeit sehen. Wir möchten heute das Johannesevangelium mal abrisshaft betrachten, weil es ein außergewöhnliches Evangelium ist. Irenäus, einer der Kirchenväter, der noch Polycarp kannte, und Polycarp ist ja dieser Märtyrer, der eine gewaltige Wirkung auch hatte in seinem Umfeld, und der war noch ein Schüler des Apostels Johannes, also des Jüngers Jesu. Und er sagte, dieses Evangelium sei das letzte gewesen, das geschrieben wurde, und es sei in Ephesus, wo er gewohnt hat. Dort siehst du auch heute noch das Grab, beziehungsweise aus Grab Mariens, nicht in Loreto, ist interessant. Ich war mal dort vor vielen Jahren. Und er sagt, er hat es dort in Ephesus geschrieben. Es ist also das persönliche Evangelium, und durch die Kirchengeschichte wird immer wieder gesagt, das ist das Evangelium, das Herzstück der Evangelien, wo Gott nochmals Offenbarung gibt. Das würde ich jetzt nicht so krass sehen, weil ich sehe das eher, wie Scofield das beschrieben hat. Er sagte ja, dass die Bibel folgendermaßen eingeteilt würde. Und zwar, das Alte Testament ist die Vorbereitung der Erlösung. Die Evangelien sind die Ausführung der Erlösung, wo der Jesus ans Kreuz geht und es ist vollbracht, ausruft. Die Apostelgeschichte ist die Verkündigung der Erlösung, wo man sieht, wie das Evangelium von den Juden zu den Heiden geht. Und letztendlich die Lehrbriefe sind die Erklärung der Erlösung, die Offenbarung, die Vollendung. Und nun fällt auf, dass jedes von den vier Evangelien völlig andere Charakteristika aufweist. Und im Hesekiel haben wir Bild, im Hesekiel 1, in dieser gewaltigen Offenbarung, wo sich der lebendige Gott offenbart, unter anderem durch diese Cherubim. Und dann in Vers 5 von Kapitel 1 heißt es, diese vier lebendigen Wesen hatten Menschengestalt. In Vers 10, ihre Gesichter waren so gestaltet, vorne das Gesicht eines Menschen, auf der rechten Seite bei allen Vieren das Gesicht eines Löwen, zur linken bei allen Vieren das Gesicht eines Stieres, hinten aber hatten alle vier das Gesicht eines Adlers. Man hat hier vier Darstellungen Jesu, und so gibt es eben in den vier Evangelien vier Darstellungen des Sohnes Gottes. Und wenn man jetzt dieses Bild einmal nimmt aus dem Hesekiel, dann sieht man, dass im Lukas-Evangelium der Mensch im Mittelpunkt steht. Das ist auch interessant, selbst vom Grundtext her siehst du immer wieder, dass der Mensch im Mittelpunkt steht. Da wird der Herr Jesus dargestellt als der, der für uns Mensch wurde, der die Ewigkeit verlassen hat. Der Löwe im Matthäus-Evangelium, der Löwe von Juda, der König Israels, der Messias. Man sieht es sofort, dieser ungeheuer lange Stammbaum, dann der hat einen Herold wie ein König, dann die Regierungserklärung, die Bergpredigt, gewaltige Aussage. Dann das dritte Evangelium, das Markus-Evangelium, der Stier, hier das Opfer für die Sünden. Dort hast du kaum Lehraussage, sondern geht es wirklich ums Opfer. Und dann das vierte, eben unser Evangelium, der Adler, der himmlische, der Sohn Gottes, der vor Grundlegung der Welt beim Vater in dieser Lichtswelt war, wesensgleich mit Gott, dem Vater, dann diese Himmel verlassen hat, oder diese Lichtswelt, die mehr ist als Himmel, um Mensch zu werden. Und jetzt, wenn man das Evangelium liest, jetzt muss man halt ein paar Dinge beachten, wenn wir uns das auch mal abrisshaft ansehen. Zum Beispiel in Galater 4, ab Vers 4 sagt die Heilige Schrift etwas sehr Wichtiges, auch wenn man die Bibel auslegt. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, damit er die, welche unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Sohnschaft empfingen. Weil ihr nun Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, er ruft Abba, Vater. So bist du also nicht mehr Knecht, sondern Sohn. Wenn aber Sohn, dann auch Erbe Gottes durch Christus. Da sagt die Bibel ganz eindeutig, der Herr Jesus hat sein ganzes Leben unter dem mosaischen Gesetz vollbracht. Als er am Kreuz von Golgatha sein Blut vergoss, wurde das mosaische Gesetz perfekt erfüllt. Als er auferstand und dann ins himmlische Heiligtum ging, um das Blut in der wahrhaftigen Stiftshütte oder Zelt der Zusammenkunft im Himmel niederzulegen, dann haben wir das, was in 3. Mose geschrieben steht, unter anderem, was am Yom Kippur, am Versöhnungstag geschah, als der hohe Priester mit dem kostbaren und teuren Blut des Opferlammes ins Heiligtum einging. Da hast du die vollkommene Erlösung. Aber eines ist klar, sobald ich jetzt die Evangelien betrachte, muss mir klar sein, sie sind noch unter mosaischem Gesetz. Und der Jesus redet zu zwei Personengruppen. Er redet einmal zu den heilsbegierigen Menschen und gibt ihnen das Evangelium in absolut reiner Form wieder. Aber er redet auch manchmal zum Gericht für Israel. Und da muss man etwas unterscheiden. Und was man auch nicht vergessen dürfen, wenn es jetzt eine Frage gibt, ja, wie ist das gemeint oder sollen wir zum Beispiel jetzt die Fußwaschung durchführen und solche Dinge. In 2. Petrus 3, im 2. Vers sagt die Bibel, damit ihr an die Worte gedenkt, die von den heiligen Propheten vorausgesagt worden sind und dessen, was euch, der Herr und Retter, durch uns, die Apostel, aufgetragen hat. Das, was der Jesus den Aposteln aufgetragen hat, das ist uns überliefert in den Lehrbriefen. Das heißt, die Lehrbriefe sind da die Auslegung der Evangelien. Wir müssen mit der Brille der Lehrbriefe diese Dinge dann sehen. Dann siehst du zum Beispiel, dass in den Lehrbriefen die Fußwaschung nicht mehr genannt wird. Insofern gehen wir davon aus, dass die Fußwaschung aus Johannes 13 eben eine Mustertat Jesu war, um zu zeigen, wie man sich demütigen soll und den niedersten Weg gehen soll. Genauso, wenn in der Apostelgeschichte massiv über Geistestaufe geredet wird und die Lehrbriefe sagen mit einem Satz, alle Gläubige sind geistgetauft, 1. Korinther 12, 13, dann ist das kein Thema. Also von dem Hintergrund her möchte ich einfach die Evangelien mit uns ansehen, in besonderer Weise das Johannesevangelium. Die Evangelien selber, ich sehe die Einteilung auch so. Ich sehe einfach die Menschwerdung Jesu, ich sehe das Opfer, ich sehe der König Israels, Matthäus Evangelium, ein ganz anderer Charakter wie alle anderen. Aber dann der Höhepunkt, Johannes Evangelium, die Offenbarung für uns Menschen, wo der Herr Jesus sich als der Himmlische, als der aus der Ewigkeit kommt, als der wahrhaftige Sohn Gottes, der wesensgleich mit seinem Vater ist, offenbart. Und so beginnt auch das Evangelium in Vers 1. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Da sagt die Bibel ganz klar, er war am Anfang bei ihm. Wenn man jetzt alle Bibelstellen, alle Parallelstellen liest, war ja absolut notwendig, dass man immer alle Stellen liest, sonst kommt man auf abschüssiges Gelände, dann sieht man, dass es einen Zustand gab, Philipper 2 ab Vers 5 beschreibt es, wo der Herr Jesus sogar in der Gestalt Gottes war. Also genauso wie Gott der Vater Geist. Und dann erklärt die Bibel im Hebräerbrief, dass er, der Vater, der Sohn beauftragt hat, überhaupt erst das zu schaffen, was wir Zeit nennen. Unter anderem die Äonen, die Ewigkeiten, er hat dann die ganze Zeit geschaffen. Und von daher ist es ungeheuer wichtig. Er war im Anfang bei ihm. Wisst ihr, ich verstehe die Leute nicht. Wenn manche Leute kommen und sagen, der Jesus ist erst in Bethlehem geboren worden, vorher gab es ihn nicht. Entschuldigung. Die Bibel sagt, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort und Logos ist der Titel Jesu, Offenbarung 19, eindeutig. Das heißt, der Jesus war bei seinem Vater in dieser Lichtswelt. Und jetzt sagt Johannes Evangelium weiter, diese gewaltige Offenbarung, in ihm war das Leben. Es gibt nur geistliches Leben in Christus. Das ist auch der Grund, das muss man immer wieder betonen. Das muss man betonen, vor allem, wenn das europäische Recht, wenn das Weltrecht immer mehr betont, alles und auch der Vorsitzende der EKD betont, alle Religionen sind Wege zu Gott, da müssen wir entschieden dagegen halten. Nein, nur in einer Person in diesem Universum ist das Leben, das was Adam zerstört hat, wieder gut macht, ist die Person Jesu Christi. In ihm war das Leben, sonst nirgends. Vers 12, da sagt die Bibel, allen denen, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht oder die Vollmacht, Kinder Gottes zu werden, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Da sagt die Bibel nochmal ganz klar, nur in ihm ist Errettung. Wenn man ihn aufnimmt, dann geschieht die Errettung, dann geschieht die Wiedergeburt. Also sie geht sofort beim Johannesevangelium ins Zentrum. Und sagt der Jesus, war in dieser Ewigkeit ohne Zeit beim Vater. Er ist der, wo allein das Leben ist, das Adam zerstört hat, das wieder heilen kann. Und die Bibel sagt ganz klar, es geht nur über den Akt der Aufnahme. Wir nennen das Wiedergeburt oder Bekehrung. Wiedergeburt und Bekehrung sind zwei Seiten derselben Sache. Wenn der lebendige Gott durch den Heiligen Geist im menschlichen Herzen arbeitet, nur dann kann man sich bekehren. Wenn dann der Mensch richtig reagiert, dass er Buße tut und auf das eingeht und nachgibt und die Erlösung annimmt als Gnadegeschenk, wenn mir jemand was schenkt, kann ich sagen, ich nehme es oder nehme es nicht, dann passiert es, dann kommt dieser Durchbruch zur Wiedergeburt. Und die Bibel sagt jetzt in Vers 16, denn aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, Gnade und Gnade. Das Wort ist ein Wort im Griechischen, das kann genauso bedeuten, genommen. Genommen und empfangen ist gleich, völlig gleich. Das heißt, die Bibel sagt jetzt, du bekommst die Erlösung als Gnadegeschenk, wenn du ihn aufnimmst, wenn er dich anredet, und dann hast du eine Fülle, die unbeschreiblich ist. Und aus dieser Fülle kannst du die ganze Zeit nehmen, die ganze Zeit empfangen, und zwar Gnade um Gnade. Das heißt, ich kann jede Gnade empfangen, die ich brauche. Ich habe heute Morgen beim Brotbrechen etwas erzählt, das mir nicht mehr aus dem Kopf geht. Ich schreibe gerade die Geschichte vom Dr. Comandi ab. Das ist ein Waldenser Prediger, der in Florenz ein Waisenhaus hatte. Und ich habe mir jetzt mal überlegt, das ist 120 Jahre her, 1893. Im Vergleich zu uns heute, unserer Wohlstandsgesellschaft. Und da hast du gesehen, was es bedeutet, wenn Gott Menschen Gnade gibt. Da hat es solche arme Leute gehabt, da war so ein Elend in dieser Stadt. Und vor allem, wenn die sich dann bekehrt haben, und die haben sich teilweise bekehrt, dann hatte sie noch die gesamte katholische Kirche gegen sich. Und die Leute sind praktisch, Entschuldigung, der Ausdruck, krepiert. Da war ein alter Vater, der krank war und dahingesiecht ist. Ein junger Bursche mit 17 Jahren, der schon Auszehrung gestorben ist. Sie hatte kein Geld zum Essen zu kaufen. Und der Vater, der hat dann das beschrieben, er musste seine Kinder, die drei kleinen Kinder, abends hungrig ins Bett schicken. Und dann siehst du, wie diese Leute zum Glauben kommen. Der Herr Jesus aufnehmen als Erlöser. Und dann kommt was Gewaltiges. Dann kommt die Frau von dem Dr. Comandi, geht eines Abends zu ihnen, um sie zu besuchen. Die haben sie nicht bemerkt, weil ich hatte kein Geld, zum Beispiel Petroleum zu kaufen. Und dann hört sie, wie die beten. Die haben nicht gemerkt, dass ein Gast da ist. Und dann ist ihr etwas klar geworden. Diese Leute hatten so eine brennende Liebe zum Herrn Jesus. Und sie sagte das auch ganz offen. Und sagte, als wir in der Sünde lebten, hat es nicht so gewirkt. Aber jetzt, nachdem wir uns bekehrt haben und es uns viel, viel schlechter geht, wir wirklich die Elendsten der Elende, die Ärmsten der Armen sind. Jetzt ist uns der Herr Jesus so nahe, wie er nie war, und wir freuen uns von ganzem Herzen auf diese Ewigkeit. So ist auch der 17-Jährige dann gestorben in Auszehrung. Hätte er normales Essen gehabt, wäre er nicht gestorben. Wisst ihr, ich habe mir auch überlegt, warum macht das Gott? Aber es ist etwas Wunderbares geschehen. Die Leute haben dann durch dieses Zeugnis gemerkt, da ist etwas, das wir nicht haben. Die haben das gemerkt, sie hatten das nicht. Da hast du gemerkt, da ist ein lebendiger Gott. Und da ist mir erst klar geworden, was es heißt, Gnade um Gnade zu nehmen. Die haben die Gnade jeden Tag, jede Stunde, jede Minute gebraucht. Wisst ihr, was muss ein Vater, der gläubig ist, empfinden, wenn er zu Gott schreit und seine Kinder gehen praktisch abends hungrig ins Bett, wenn sein ältester Sohn, ich bin jetzt nicht sicher, ob sein ältester Sohn oder der Schwager war, jetzt da nur Vorsicht. Aber auf jeden Fall, wenn ein 17-Jähriger langsam kaputt geht, wenn der Opa praktisch quasi in der Krankheit Elend zugrunde geht. Und die Leute sind strahlend da und sagen, das ist alles wunderbar, wir freuen uns auf die Ewigkeit. Soll ich ehrlich sagen, was bei mir passiert ist? Ich habe mich geschämt. Ich habe gesagt, was sind wir für elende Kreaturen? Wenn es bei uns nicht ein bisschen gleich so läuft, wie wir wollen, oder bis ein bisschen übel ist oder ein bisschen schlecht geht, dann kommt's Gejammer. Da ist mir eigentlich klar geworden, die Leute hatten ja gar keine Wahl mehr. Die haben dann das erlebt, was Vers 16 sagt. Sie haben aus der Fülle Jesu Gnade um Gnade jede Stunde, jeden Tag, jede Minute nehmen müssen. Aber dass der Mann das ertragen konnte. Übrigens auch interessant wieder. Haben wir wieder beschämt. Die Frauen waren stärker wie die Männer. Der Mann quackelt Frau nicht. Er hat ganz klar gesagt, wenn meine Frau mir nicht immer wieder die Verheißungen Jesu vorlesen würde, ich werde umfallen. Das war für mich gigantisch. Und dann in Vers 18 heißt es, niemand hat Gott je gesehen, der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist, der hat Aufschluss über ihn gegeben. Und das ist ein ganz zentraler Punkt. Er ist die einzige Offenbarung des lebendigen Gottes, der in diesem unzugänglichen Licht wohnt, wo nie jemand war. Und da muss man einfach nüchtern sachlich feststellen, alle Religionen sind vom Teufel, auch die christliche, sofern es zur Religion wird. Sondern die einzige Offenbarung ist der Sohn des lebendigen Gottes, der Herr Jesus Christus und sein geschriebenes Wort. Das ist die einzige Offenbarung. Und jetzt geht die Bibel immer weiter in diesem Johannesevangelium. Das ist wie ein, ich sage mal, wie eine Kaskade, wie ein Wasserfall, der immer stärker wird. Und dann sagt uns Johannes 1, Vers 29, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Also jetzt versteht man erst, Vorbereitung der Erlösung, das Alte Testament. Millionen von Tieren mussten sterben, mussten geschlachtet werden, um hier dem auserwählten Volk beizubringen, dass der Sohn Gottes, der ja verheißen war, der Same des Weibes, Blut vergießen musste. Es wurde so eingehämmert, nur durch Blutvergießen geschieht Vergebung. Und die Lehrbriefe sagen klar, ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung. Und hier siehst du, er sagt, das ist das Lamm Gottes. Jetzt wird der Herr Jesus geoffenbart und jetzt siehst du das Zentrum, wo sich die Bibel drum dreht. Um seine Gottheit, seine Präexistenz, um das, dass nur er Leben hat. Darum, dass man nur gerettet wird durch ihn. Und dass er die einzige Offenbarung des lebendigen Gottes ist. Und er ist das Lamm Gottes, das die Sünde hinwegnimmt. Dann sagt die Bibel, und ich kannte ihn nicht, aber der mich sandte mit Wasser zu taufen, der sprach zu mir, der, auf den du den Geist herabsteigen und auf ihm bleiben siehst, der ist, der mit Heiligem Geist tauft. Er ist auch der Einzige, der mit dem Heiligen Geist tauft. Wisst ihr, wenn jemand kommt und sagt, wir legen dir die Hände auf und dann wirst du Geist getauft. Glaubt es nicht. Der Einzige, der mit dem Heiligen Geist tauft, ist der Herr Jesus. Und diese Form findest du in den Lehrbriefen nicht mehr. Sondern die Bibel sagt, jetzt empfängt man den Heiligen Geist durch Glauben. Das hat in Apostelgeschichte 2, 8, 10, 19 eine besondere Bedeutung. Aber hier sagt die Bibel ganz klar, er ist der Einzige, der mit dem Geist tauft. Und sie sagt in 1. Korinther 12, 13, jeder Gläubige ist Geist getauft. Wir sind alle, auch die wirklich nicht sehr geistlichen Korinther, in einem Geist zu einem Leib getauft. Und jetzt erklärt die Bibel, in dem Moment, wenn man den Herr Jesus aufnimmt, Johannes 1, 12, in der Sekunde geschieht die Wiedergeburt und die hat etwas, das ich nicht fühle. Ich werde unsichtbar in den Leib des Christus hineingetauft. Jetzt bin ich ein Stein am Tempel des Heiligen Geistes, des Leibes Jesu Christi. Und 1,43, da sagt dann die Bibel was ganz Einfaches. Folge mir nach. Und das ist die große Botschaft. Eigentlich will die Bibel gar nichts, als dass man mal Jesus nachfolgt. Und in diesem Büchlein von dem Dr. Comandis, da wird was Zweites beschrieben, ein alter Greis, der auch so fast verhungern wohl war, der sein Leben unter schrecklichster Umstände gefristet hat, der keine Rente kriegt, sondern der musste mit einem überdimensionalen, schweren Schubkarren, musste sein Brot verdienen. Und er hatte einen Mann von den Katholiken, der war sein Todfeind, weil er die evangelische, oder sprich in dem Fall die Protestante, gehasst hat. Und dem ist er begegnet und hat der andere ihn mit seinem Schubkarren niedergefahren. Und dann bricht er hier zusammen und sagt dann nachher, ich hatte gerade noch Zeit, im letzten Moment, dem Herrn Jesus zu danken für das, weil denen, die Gott lieben, wird alles zum Besten dienen. Da war ich dann erschüttert. Wisst ihr, wenn du das siehst, Nachfolge. Und in diesen Leuten, das ist mir bewusst geworden, da hast du nicht predigen müssen, da hast du nicht viel predigen müssen. Die haben gesehen, da ist was anders. Und er sagt, folge mir nach. Jetzt können wir stundenlang Bibelstudium machen, was heißt, dem Lamme zu folgen, wohin es geht. Und dann sagt Bibel im zweiten Kapitel, ich möchte nur Teile herausgreifen, so ein bisschen symptomatisch, ab Vers 19, Jesus antwortete und sprach zu ihnen, brecht diesen Tempel ab, denn in 3 Tagen will ich ihn aufrichten. Da sprachen die Juden, in 46 Jahren ist dieser Tempel erbaut worden und du willst ihn in 3 Tagen aufrichten. Er aber redete von dem Tempel seines Leibes. Wisst ihr, das ist auch der Grund, warum wir hier kein Kreuzhänger haben oder kein Altar haben, warum wir keine sakramentale Gegenstände mehr haben. Es ist relativ einfach. Und zwar, die Bibel sagt, hier, er ist der Tempel des Heiligen Geistes. Wer? Wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. Er hat den Heiligen Geist in Fülle. Und in dem Moment, wie wir so seinem Leib getauft werden, ist dieser Tempel aus Haupt und aus Leib, diese gewaltige Einheit, wobei er nur den Tempel nutzt. Sag mal, ein Tempel kann ihn nicht mehr fassen. Er ist der Sohn des lebendigen Gottes, ohne Anfang, ohne Ende. Aber sein Leib wird jetzt benutzt als Tempel und dort ist er gegenwärtig. Und die Bibel zeigt ganz klar, keine sakramentale Notwendigkeit mehr in der jetzigen Zeit. Keine Messgewänder, kein Weihrauch, keine besonderen Dinge, sondern einfach, ich bin ein Glied am Leib Jesu, ich gehöre zu diesem Tempel des Heiligen Geistes, wo er das Haupt ist, von diesem, wieder in der Bildersprache, Leib. Und die Bibel sagt hier eindeutig, er wird ihn aufrichten, sein Leib. Und in dem Moment verändert sich das Evangelium vollständig. Im Hebräer 7 steht, wenn sich letztendlich das Gesetz ändert, dann ändert sich auch das Priestertum. Es ist jetzt alles völlig anders. Du brauchst keinen Mittler mehr. Du brauchst keine Menschen mehr. Du hast einen einzigen Mittler, der Herr Jesus allein. Es gibt einen einzigen Tempel und der Tempel ist so, dass dieser Tempel nicht auf dieser Erde ist. Natürlich sind unsere Herzen kleine Tempel des Heiligen Geistes, aber dieser gewaltige Tempel konzentriert sich in der Person Jesu im Himmel. Und dort ist sein Leib letztendlich ausgelöst. Und jetzt siehst du etwas, kannst du menschlich kaum erklären. Hebräer 10, 19 sagt, jeder kann jetzt durch Glaube, durch das Blut Jesu in dieses Heiligtum gehen. Ich kann hineingehen. Das heißt, wir sind alle verbunden mit der himmlischen Welt. Das heißt, wenn ich im Dreck sitze, so wie die Leute in Florenz da saßen und krepiere und mein Herz zum Herrn Jesus aufrichte, dann habe ich den Tempel des Heiligen Geistes, dann habe ich Zugang zum Allerheiligsten, zum König der Könige, zum Herrn der Herren, zum Hohepriester. Ich habe es aber genauso, wenn ich hier im Jahr 2013 in der Wohlstandsgesellschaft sitze und mein Herz zu meinem Jesus erhebe, habe ich genauso den Zugang. Egal wo ich bin, egal wie es mir geht, ich habe immer Zugang zu diesem Tempel des Heiligen Geistes, wo er der hohe Priester ist, wo er, und das ist für mich ungeheuer wichtig, Hebräer 4, 15, Mitleid mit unseren Schwachheiten hat. Das heißt, ich kriege überall Hilfe her für meine Situation. Aber ist mir auch klar geworden, als ich das las, wenn Gott denen jetzt geholfen hätte, dann wären ganz viele gekommen, die wollten, dass man ihnen hilft. Das war mir klar. Und dann hätte Herr Jesus nicht die entscheidende Rolle gespielt, sondern die Hilfe. Und darum hat Herr Jesus das zugelassen, so habe ich es verstanden, dass die das durchleben mussten. Und dann haben die Leute gemerkt, ich kann alles überwinden durch ihn. Das ist eine ganz andere Zielsetzung. Kein Brot-Evangelium, sondern Geist-Evangelium. Jetzt erklärt die Bibel eben in Johannes 3, hat sie ja schon in Kapitel 1 erklärt. Sie sagt, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren wird. So kann er das Reich Gottes nicht sehen. Die Bibel sagt jetzt ganz klar, er das Haupt hat ein Leib und dieser Leib ist der Tempel des Heiligen Geistes. Er beherrscht das alles. Und da hineinversetzt in diesen Leib kannst du nur wären, wenn du von Neuem geboren wirst oder von oben. Das kann man beides übersetzen. Das heißt, die Wiedergeburt ist der entscheidende Punkt. Und wenn die nicht geschieht, dann sagt die Bibel in Johannes 3 am Schluss, dann bleibt der Zorn Gottes auf dir. Und du musst die Leute nicht fragen, bist du fromm, hast du diese Lehre, hast du jene Lehre, sondern du musst sie nüchtern fragen, bist du von Neuem geboren? Gehörst du zum Tempel des Heiligen Geistes? Bist du ein Stein, ein lebendiger Stein in diesem Gebilde? Bist du ein Jünger Jesu? Bist du wahrhaftig gerettet? Sonst brauche ich die nichts fragen. Und alles andere ist zweitrangig. Johannes 4,10, da kommt die Sünderin. Und jetzt kommt das ganz, ganz Wichtige. 1. Timotheus 2, Vers 4 sagt ganz klar, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Vollerkenntnis der Wahrheit kommen. Gott ist bereit, jeden, den Dreckigsten zu retten. Und hier ist eine Frau, die war wohl nach moralischen Gesichtspunkten dreckig. Neben der Jesus sagt ihr ganz klar, wie viel sie Männer hatte und den sie jetzt gerade hat, mit dem lebt sie wiederum wild zusammen. Und jetzt sagt er, wenn du die Gabe Gottes erkennen würdest und wer der ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so würdest du ihn bitten und er gäbe dir lebendiges Wasser. Jetzt erklärt er und sagt, wenn du das trinkst, dieses lebendige Wasser, der Heilige Geist, der nur vom Herrn Jesus kommt, der Geist nicht nach Maß hat, dann würdest du keinen Lebensdurst mehr haben. Dann hättest du nicht 6 Männer. Dann wärst du völlig zur Ruhe gekommen bei ihm. Ich sag's nochmal. Wisst ihr, da werde ich immer kleiner, wenn ich sowas lese, wie das mit einer Florenz. Da muss ich sagen, wer sind denn wir? Wir mit unserem, ich sag's einmal, Schwäbisch sagt man Grattel, mit unserem Stolz, mit unserem Hochmut, die wir rumlaufen und denken, wir sind die Größten, und da siehst du wirklich einmal, was Nachfolge heißt. Und du siehst hier, er sagt, wenn du dieses Wasser des Lebens hast, dann wirst du zur Ruhe kommen. Es wird dich nie mehr dürsten, nie mehr wirst du hungern. Oh, Geschwister, sind wir ehrlich, kann das jeder bezeugen, ich habe keinerlei Bedürfnisse, keinerlei Lebenshunger, keinerlei Lebensdurst. Das ist alles bestens, weil ich ihn habe. Theorie und Praxis. Und Johannes 4, 23 sagt er nochmal, dass dieser wahrhaftig der Retter der Welt ist, der Christus. Er ist der Retter dieser Welt. Und wir haben dieser Welt nichts zu bieten. Was soll ich denn dieser Welt sagen? Soll ich sagen, werde ein bisschen frömmer? Ändere dein Lebensstil so in etwa nach meinem Lebensstil. Pff, sinnlos. Sondern sie brauchen ihn, eine Person. Sie brauchen den Retter. Sonst gar nichts. Johannes 4, 23 sagt dann, die Stunde kommt und ist schon da, wo die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden. Denn der Vater sucht solche Anbeter. Gott ist Geist. Und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Wisst ihr, und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wenn ich im Geist, im Heiligen Geist und in der Wahrheit anbete, dann bedeutet das, dass ich in Christus, nämlich in ihm, in der Stellung in Christus, der Vater anbete. Und das ist das Einzige, was Gott, Gottesdienst akzeptiert. Wisst ihr, da kommt Lobpreis. Mir fällt es auf, selbst die konservativsten Kreise, die nie mit schwärmerischen Kreisen was zu tun hatten, haben heute alle Lobpreis. Lobpreisstunde muss sein, Entschuldigung. Der Lobpreis geschieht biblisch wo völlig anders. Sieht man aus den Lehrbriefen. Und er sagt, dann wirst du Gott im Geist und in der Wahrheit anbeten. Und in 34 sagt der Jesus, meine Speise ist die, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollbringe. Wisst ihr, es geht nur um sein Werk. Und wenn du jetzt die Apostelgeschichte aufschlägst, das ist mir aufgefallen, weil, sag mal, ich sag's einmal vorsichtig, normal würdest du ja das rumdrehen. Das sagt die Bibel, was Jesus anfing zu tun und zu lehren. Das heißt, das Tun, das dann gipfelt im vollkommenen Opfer im Kreuz von Golgatha, im Vergießen des Blutes, im Auferstehen, ins hinterste Heiligtum zu gehen, das ist das Zentrum. Und die Lehre, das ist wie bei Timotheus, habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Zuerst einmal er und ich, was er für mich getan hat, und dann kommt erst an zweiter Stelle das, was man Lehre nennt. Und die Bibel ist hier eindeutig, sie sagt, er tut der Wille des Vaters, er tut dieses vollkommene Werk, der Ratschluss der Ewigkeiten. Und der Ratschluss der Ewigkeit ist wieder Vers 42, dass er wahrhaftig der Retter der Welt ist. Und dann in Vers 50 geht er weiter und sagt, und das ist ein zentraler Punkt, wo es hier darum geht, dass der Sohn dieses königlichen Beamten am Tode ausgeliefert ist. Jesus spricht zu ihm, geh hin, dein Sohn lebt. Und der Mensch glaubte dem Wort, das Jesus zu ihm sprach. Und er ging hin. Und dann sehen wir nachher, dass er genau zu der Stunde geheilt wurde. Er ist Herr über Leben und Tod. Ich habe jetzt im Krankenhaus beim Piwi, habe ich zu einem Mann neben uns gesagt, der hat so rausgeschwätzt, dass du fast glauben könntest, dass er gläubig war. Genau, aber ich habe es dann gemerkt, dann habe ich zu ihm gesagt, wisst ihr, man stirbt am Wille Gottes. Und dann hast du gemerkt, dann hat er rebelliert. Der Jesus ist der Herr über Leben und Tod. Aber wenn ein Gläubiger stirbt, ist seine Sache. Er ist der Herr, der Herrin, der König, der Könige. Er kann sich leisten, den Evangelisten inmitten der Jahre, in den 30er Jahre, sterben zu lassen. Er kann einen Schlachter, ein wohlsprachliches Genie mit 51 sterben lassen. Da kein Problem. Er kann aber auch jemand wie der Gerd Müller über 90 werden lassen. Er kann jemand wie der Chapman 99 werden lassen. Er hat alle Möglichkeiten. Er ist der Herr. Er ist der Herr über Leben und Tod. Wisst ihr, wir brauchen uns nicht mehr überlegen. Er wird uns letztendlich abrufen. Und wenn er der Geist zurückzieht, dann werden wir sterben. Dann ist die Stunde Gottes gekommen. Er hat mich wieder erbaut. Ich habe es bei meinem Schwiegervater, beim Hans gesehen, habe das bei meiner Schwiegermutter gesehen, wie Leute wissen, jetzt ist meine Stunde abgelaufen, ich werde jetzt sterben. Und bei beiden war es zwei Tage später soweit. Und es wurde mir jetzt auch von Dritten wieder berichtet, wo die Leute sagten, ja, er hat gewusst, er wird sterben. Wisst ihr, einfach Gott, wenn man in inniger Verbindung ist, er zeigt, jetzt ist es vorbei. Und dann sagt er in Johannes 5, 22, denn der Vater richtet niemand, sondern alles Gericht hat er dem Sohn übergeben. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich brauche keine Angst zu haben, wenn ich auf dem Totenbett liege, wegen Gericht Gottes. Er hat das Gericht für mich getragen am Kreuz vor Golgatha. Er hat den Fluch genommen. Wenn ich ihn aufgenommen habe, der in meinem Herzen ist, wenn ich wieder geboren bin zur lebendigen Hoffnung, dann ist das Gericht für mich erledigt. Das Einzige, was noch kommt, und das würde ich aber trotzdem nicht unterschätzen, das Preisgericht Jesu Christi, das, was ich in der Kammer ins Ohr flüstere, wird auf den Dächern verkündigt. Ich sage es mal bildhaft. Wohl dem, dessen Leben durchs Blut Jesu gereinigt ist, dass bei diesem Lautsprecher nichts mehr kommt. Johannes 5, 26, Bibel geht weiter. Es wird immer tiefer. Je weiter du das Johannes-Evangelium reingehst, denn wie der Vater das Leben in sich selbst hat, so hat er auch dem Sohn verliehen, das Leben in sich selbst zu haben. Er hat das Leben in sich selbst. Darum sagt er auch, niemand praktisch gibt mir das Leben zurück nach dem Tod, nach der Auferstehung. Ich habe ihm Vollmacht, es selber zu nehmen. Er hat das Leben in sich. Wisst ihr, wenn ein Mensch kommt und der Herr Jesus findet, dann wird er lebendig. Und er sagt ihn auch ganz klar in Kapitel 5, Vers 34, er hat das Zeugnis praktisch und sein ganzer Auftrag ist, damit ihr gerettet werdet. Ich habe jetzt Prügel bezogen auf der Hohe Grete, vor einem namhaften Bruder. Er sagt, wie kannst du es tun, dass so ein Spruch bei euch an der Wand ist? Dann sage ich, ja, ist okay. Das ist halt der Ausdruck von, ich sage es einmal so, einem tiefer Empfinden, dass Jesus mich rettet. Apostelgeschichte 2,21, wer den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Wisst ihr, und das ist halt das, wenn ich weiß, er kann mich retten aus jeder Situation. Er rettet mich. Zuerst einmal im geistlichen Bereich durch sein vergossenes Blut, durch sein gebrochenes Leib. Und er rettet mich, da gibt es ein extra Wort, Ruomai, Griechisch, das ist wieder was ganz anderes. Er rettet mich aus jeder Situation. Das sagt Paulus in 2. Korinther 1, Vers 10, dass er aus jeder Situation errettet. Dann muss ich doch sagen, dann verstehe ich auch die Leute in Florenz. Ja, was brauche ich dann als ihn allein? Nix. Wisst ihr, wir sind zu abgelenkt durch diese ganzen Scheingefechte, die der Teufel auch in der Christenheit letztendlich vollführt. Wir werden abgelenkt. Der Johannes war der, an der Brust Jesu lag. Der hat es begriffen. Selbst der große Petrus sagt zu ihm, frag du ihn, wer verrät. Da war jemand, der Jesus in der Tiefe begriffen hat. Und wenn du das siehst, was er hier aufschreibt, wie der Herr ihn benutzt, indem er ihm durch den Heiligen Geist dann bei der Inspiration das alles nahegebracht hat, der sagt dann auch in 39, ihr erforscht die Schriften. Jetzt kommen wir zur Bibel. Natürlich war die Schrift hier das Alte Testament. Die Tora, Nebim, Ketubim, diese drei großen Blöcke des Alten Bundes. Ihr erforscht die Schriften, weil ihr meint, in ihnen das ewige Leben zu haben. Und jetzt sagt er was ganz einfach. Sie sind es, die von mir Zeugnis geben. Wenn der Vorsitzende der EKD sagt, jede Religion führt in den Himmel, muss ich sagen, nein, dem muss man widersprechen. Es gibt nur einen Weg in den Himmel. Nur einer hat das Leben. Nur einer hat das ewige Leben. Nur eine Person, Jesus allein. Und um die Frage wird der Kampf der Endzeit gehen. Glaubt mir das. Wir lassen uns verrückt machen. Wie kommt das Zeichen? Pflanzen wir jetzt Hunde Chips ein und alles und kommen jetzt die Menschen mit den Chips rein? Die Frage, die letztendlich die entscheidende sein wird, auch endzeitlich, wird sein, Jesus allein oder nicht Jesus allein. Es wird nämlich die Fälschung kommen, der falsche Christus, der Antichrist. Und das sagt er dann an Johannes 5, 43, wenn ein anderer in seinem eigenen Namen kommt, den werdet ihr annehmen. Jetzt erklärt er, warum sie in die Falle geht. Wieso? Jetzt kommt der Punkt, der ist brutal. Wie könnt ihr glauben, die ihr Ehre voneinander nehmt und die Ehre vom alleinigen Gott nicht sucht? Sobald ein Mensch nicht das will, was Gott will, sondern seine eigene Ehre sucht, geht er in die Falle. Dann ist die Tür offen. Ungeheuer gefährlich. Johannes 6, 29, das große Kapitel, wo der Jesus sich als das Brot des Lebens offenbart. Und da sieht man, er sagt, ihr seid satt geworden, weil ihr von diesem Brot gegessen habt, in 26. Und dann sagt er, das ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Wisst ihr, jetzt kommt wieder die Frage der Werke. Wahrer Glaube an den Herr Jesus löst automatisch Werke aus. Epheser 2, 8 und 10 sagt ganz klar, wenn du an ihn glaubst, dann werden die Werke automatisch kommen. Wenn du in richtiger Haltung ihm gegenüber bist, wirst du die Werke tun. Er sagt hier ganz klar, das wahre Werk ist, was er in dir tut. Wisst ihr, wir sind viel gefährdeter, zum mosaischen Gesetz zurückzukehren, wie wir glauben. Wir glauben, wenn wir was in Ordnung bringen, wenn wir ganz anständig sind, wenn wir ganz lieb sind, wenn wir ganz korrekt sind, dann ist alles bestens. Das ist nicht schlecht. Aber das ist nicht, was der Herr meint. Selbst wenn ich jetzt alles in Ordnung bringe, ich habe gestern einen Bruder ziemlich angepflaumt am Telefon wegen einer Beerdigung. Hinterher habe ich mich entschuldigen müssen. Aber wisst ihr, wo die entscheidende Entschuldigung hingehört? Immer zuerst zu mir: Jesus, vergib mir, dass ich jetzt so war. Steht ihr? Es ist immer eine Sache zwischen mir und ihm und dann kommen die Menschen. Erst gebe ich mich ihm hin und dann den Menschen. So sagt die Schrift. Vers 33, die Bibel entfaltet jetzt ein Szenario. Denn das Brot Gottes ist derjenige, der aus dem Himmel herabkommt und der Welt Leben gibt. Also er nimmt es in der Bildersprache als Brot und sagt, Nahrung, Speise, Leben kriegst du nur von mir. Er sagt, ich bin, jetzt kommen die berühmten Ich Bin-Worte, die das ganze Johannesevangelium durchzieht. Er ist das Brot des Lebens und das ist das Einzige, was uns sättigt. Wisst ihr, mir ist es klar geworden, du kannst jämmerlich krepieren als Mensch, dir kannst so elend gehen, krankheitsmäßig, finanziell, du kannst wirklich verhungern. Wenn du ihn hast, wirst du innerlich nicht verhungern. Du wirst gesättigt sein. Ich lese parallel dazu noch, die Schrift habe ich ausliegen, die ist fertig, von dem Mirza Ibrahim. Das ist genau das Gleiche bei den Moslems. Da ist das Gleiche passiert. Brutal. Das ist, wie die Moslems die Gläubigen verfolgt haben, wie die Gläubigen überwunden haben. Das kann man sich nicht vorstellen. Und jetzt sagt er in Vers 44, nachdem er sich offenbart hat, er ist das Brot des Lebens. Niemand kann zu mir kommen, es sei denn, dass ihn der Vater zieht, der mich gesandt hat. Ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Und das ist ein wichtiger Punkt. Wisst ihr, wir dürfen die Leute nicht vorgaukeln, dass sie sich bekehren können, wenn sie wollen. Sondern die Bibel lehrt eindeutig, dass Gott im Herzen eines Menschen redet. Hiob beschreibt es, er sagt, 2 oder 3 Mal, bis an den Rand des Todes. Das heißt, man kann sich nur bekehren, wenn der Heilige Geist einen Menschen erweckt. Wenn Gott am Herzen arbeitet. Ja, wann arbeitet Gott am Herzen? Das ist keine Frage. Wenn er sieht, was das Herz für einen Zustand hat. Und Johannes 2 sagt, der Jesus wusste ganz genau, was im Menschen war. Er kennt den Mensch in- und auswendig. Und dann fängt er an mit dem Heiligen Geist, letztendlich an diesem Herz zu arbeiten. Wenn dann ein Mensch, nachdem Gott arbeitet, Gott ist der, etwas tut, er rettet mich letztendlich, ich bin nur reagierend. Wenn ich dann ihn aufnehme, ja sag, ihn annehme, dann brich ich zur Wiedergeburt durch, sonst nicht. Johannes 6,63 sagt dann, der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch nützt gar nichts. Die Worte, die ich zu euch rede, sind Geist und sind Leben. Verstehst du? Deine Intelligenz, meine Intelligenz, die Sprachfähigkeit, die Redefähigkeit, selbst die seelische Kräfte, die manche Frauen ungeheuer haben, das sind Übermütter, sage ich einmal. Die haben für ein Waisenhaus oder so sind das geborene Talente, die haben Übermutterseele. Das alles ist geistlich nutzlos, solange es nicht vom Heiligen Geist benutzt wird. Nur der Geist macht lebendig. Versteht, das ist ja demütigend. Wer ich bin, ist völlig egal. Entweder der Herr benutzt mich durch den Heiligen Geist oder ich bin ein Nichts. Wisst ihr, wenn du das siehst, dann siehst du, diese Offenbarung, die ist fast erschreckend, radikal. Die zerstört dieses menschliche, ich sag's einmal, Imperium des, ich sag's so, der Einbildung des Menschen vollständig. Und Johannes 7,17 sagt der Herr Jesus, wenn jemand seinen Willen tun will, nämlich der Wille Gottes, wird er erkennen, ob diese Lehre von Gott ist oder ob ich aus mir selber redete. Entschuldigung, wir sagen doch zu den Leuten, lies die Bibel, mach ich auch. Ich weiß nicht, im Geschäft und Zug und so habe ich ca. 500 Bibeln verschenkt. Die Stelle habe ich zu spät gelesen. Du kannst den Leuten die Bibel geben und sagen, lies, das ist okay. Aber hier sagt die Bibel nochmal was anderes. Sie sagt, du musst die Bibel lesen, dass du seinen Wille erkennst. Das ist schon mal der erste Schritt. Aber da kommt ein zweiter dazu und sagt, wenn du den Wille Gottes tun willst, dann wirst du erkennen. Ihr begreift, was das heißt. Nicht das, was Luther verbreitet hat vom unfreien Wille, sondern die Bibel sagt ganz klar, wenn du es tun willst, dann wirst du erkennen. Wenn du willst. Das heißt, wenn jemand nicht will, dann ist es sinnlos. Und vielleicht sollten wir bei Evangelisation beginnen zu beten, Herr, schick uns die Leute, die wollen. Dann kämen vielleicht weniger, aber die wären eventuell erweckt. Das ist ein kitzliges Gebiet, da kann man links und rechts vom Pferd fallen. Manchmal siehst du auch nicht, dass jemand erweckt ist. Siehst du manchmal nicht. Gell? Johannes 7, 37 bis 39. Wenn jemand durstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, welche an ihn glauben. Denn der Heilige Geist war noch nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Das ist jetzt auch ein wichtiger Punkt. Hier war der Heilige Geist noch nicht da. In Johannes 16, Vers 7 sagt der Herr Jesus, der Heilige Geist als Geist der Sohnschaft kann erst kommen, wenn ich weggegangen bin. Das ist jetzt wichtig für Bibelauslegung. Ich kann jetzt nicht die Evangelien lesen, wie wenn hier schon die Gemeinde da wäre, wie wenn schon alle wiedergeboren, Geist getauft werden, sondern die Bibel sagt ganz klar, erst wenn er weggegangen ist, nach der Himmelfahrt, drum geschieht es erst am Pfingsten, dann war die Gemeinde geboren. Und er sagt ganz klar, wenn dieser Geist kommt, die Schrift hat es bezeugt, dann werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Also nochmals, wenn der Heilige Geist kommt, wenn der Jesus in deinem Herzen Wohnung macht, durch den Heiligen Geist, dann wirst du nicht nur völlig gesättigt, sondern jetzt sagt die Bibel praktisch was, dann wirst du abgeben können. Es wird praktisch überfließen. Das heißt, da ist noch was übrig für andere. Du bist nicht mehr ein Teil des Problems, sondern Teil der Lösung. Das ist doch herrlich, oder? Johannes 8, 11. Jetzt kommen wir langsam zu dem Zentralen. Das ist ja diese furchtbare Geschichte des frommen Menschen. Das hat, da heißt es, eine Frau wurde im Ehebruch ergriffen. Ich glaube, da brauchen wir uns keine Illusionen machen. Da dazu gehören zwei. Warum haben sie den Mann nicht gebracht? Den haben sie laufen lassen. Also sind das Gangster. Entschuldigung, wie soll man so sagen? Religiöse Verbrecher. Die Pharisäer haben nur die Frau gebracht zum Steinigen, nicht der Mann. Verbrecher. Und die Frau steht wohl zitternd da und erwartet jetzt, dass sie gesteinigt wird bei lebendigem Leib für ihren Ehebruch, wie das mosaische Gesetz auch vorsieht. Und dann geht ja der Jesus hin und schreibt auf den Boden. Und er auf dem Boden geschrieben lautet laut Jeremia 17, dass er die Namen derer, die von Gott abgefallen sind, in den Boden schreibt. Und die von Gott abgefallen waren, das waren die Pharisäer. Der hat nichts getan, wie die Namen derer in den Boden geschrieben. Die haben ja die Schrift gekannt. Die wussten, was das bedeutet. Und jetzt ist einfach so, jetzt siehst du etwas Wunderbares. Er sagt dann, ich verurteile dich nicht, aber jetzt kommt der entscheidende Punkt, geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Der Jesus will bloß, dass wir mit der Sünde brechen, dann wird jede Sünde völlig ausgelöscht. Aber er erwartet dann, dass wir mit der Sünde brechen. Das ist eine ganz klare Aussage. Das heißt, ich kann Gott dienen, egal wie meine Vergangenheit ist, er löscht sie aus. Aber dann muss klar sein, jetzt sündige ich nicht mehr. Also willentlich, dass man in der Sünde lebt. Dass man in Sünde fällt, das sagt Johannes ganz klar und sagt, wer das leugnet, ist ein Lügner. Aber nicht drin leben, das ist ein Unterschied. Johannes 8, Vers 12, ungeheuer. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Dann wird es hell. Dann wird es hell im Inneren eines Menschen. Dann geht die Dunkelheit weg. Er ist das Licht der Welt. Es gibt nur Licht an einer Stelle bei ihm. Wisst ihr, und Finsternis ist immer der Teufel in der Regel. Ich meine jetzt nicht Tag, Nacht, das hat Gott in der Schöpfung gegeben. Ich meine jetzt Finsternis im Sinn von Finsternis, von Dunkelheit, von Teuflischem. Sagt der Jesus, auch Johannes 8, Vers 31, und er sagt zu den Juden, zu den Frommen, wenn ihr in meinem Worte bleibt, so seid ihr wahrhaft meine Jünger. Wisst ihr, was heißt? Wer nicht in seinem Wort bleibt, ist nicht sein Jünger. Wer über das Geschriebene hinausgeht oder zurückbleibt, das ist kein wahrer Nachfolger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Das heißt, wenn ich wirklich hier korrekt bin, dann wird die Wahrheit mich befreien. Wisst ihr, wenn du mal guckst, wie viele Gläubige gebunden rumlaufen, dann ist schon teilweise Schande fürs Reich Gottes. Und in 36 heißt es, wenn euch nun der Sohn frei machen wird, so seid ihr wirklich frei. Ich werde nicht frei durch Seelsorge. Wisst ihr, ich bin manchmal kein sehr lieber Mensch. Wenn man mich anruft, dann kommen die Leute, kann ich zu ihnen kommen und ich sag's jetzt mal einfach übertrieben und ein paar Stunden mit ihnen reden. Dann sage ich, nein. Ich sage ihnen, was ich zu sagen habe, geht 5 Minuten. Da brauchen Sie weder herfahren, noch herfliegen, noch sonst was. 5 Minuten geht's. Das sage ich Ihnen jetzt in 5 Minuten am Telefon. Mehr habe ich nicht zu sagen. Wenn Sie kommen, sage ich Ihnen auch nichts anderes. Ich schicke Sie nämlich zu meinem Jesus. Sag, geht zu ihm. Wieso sagt die Bibel? Er wird sie frei machen. Er wird diese Leute befreien. Nicht ein Mensch, nicht ein Seelsorgedienst oder solche Dinge. Da muss man korrekt sein. Und dann in 8,58 geht er wieder auf seine Präexistenz ein und sagt, ehe Abraham war, bin ich. Das haben mich es hat mich immer so erfreut, dieses Bin ich. Ist doch herrlich, oder? Nicht war ich gewesen. Bin ich heißt ewiges Sein. Also ewig ist ja falsch, weil ewig ist ja Zeit. Er sagt praktisch, dauernder Zustand wie in der Lichtwelt bei Gott. Und dann in Johannes 9,31 tut er die messianische Zeichen, indem er Blindgeborene die Augen öffnet. Das waren ja drei messianische Zeichen, die vom Talmud her beschrieben werden. Und die haben genau gewusst, die Pharisäer, wenn jemand kommt und einem Blindgeborenen die Augen öffnet, wenn jemand kommt und einen Aussätziger vor Aussatz reinigt, und wenn jemand, ein stummer Dämon, das konnten nämlich die Exorzisten der Juden nicht, ein stummer Dämon austreibt, dass der Mensch frei wird von dem Dämon. Wer die drei Zeichen tut, muss zwingend der Messias sein. Jetzt kommen die Pharisäer und sagen, diese Zeichen sind vom Teufel. Das war die Sünde wie der Heilige Geist. Die kann für uns heute keiner begehen. Die konnte man nur begehen zur Zeit Jesu, praktisch in dieser Konstellation. Das ist auch der Grund, warum die Sünde in der Form im Neuen Testament nicht mehr genannt wurde in den Lehrbriefen. Und da siehst du jetzt was ungeheuer Wichtiges. Er beweist, dass er der Messias ist. Und dann in Johannes 10 kommt die große Offenbarung. Er sagt, ich bin die Tür. Es gibt nur eine Tür in den Himmel, nur eine Tür zu Gott. Und das ist er. Und er sagt, wer durch die Tür geht, der wird das Leben haben und wird es im Überfluss haben. In ihm wohnt die Fülle der Gottheit lebhaftig und ihr seid zur Fülle gebracht in ihm. Warum reisen die Gläubigen auf Kongresse rum? Wisst ihr, der Buchmarkt wäre ohne die Gläubigen fast nullum. Krimis, Thriller, Liebesgeschichte und der fromme Buchmarkt beherrscht wohl das gesamte Gebiet, Mystik vielleicht auch noch, beherrscht das gesamte Gebiet der Bücher. Das vielen Bücher machen sich, wie Salomo sagt, kein Ende. Wisst ihr, die Leute wird immer alles verkauft, was wir brauchen, was wir tun, was wir machen müssen. Letztendlich brauchen wir bloß Jesus. Wenn es dann Bücher gibt, die darauf hinweisen, darum tippe ich auch diesen Dr. Comandi, weil das hat mich erschüttert, dass sowas gibt, die dann auf den Herr Jesus hinweisen. Der Buch muss immer den gleichen Ansatz haben. Du liest es und dann kannst du es weglegen, weil das Buch führt dich zu ihm. Dann ist in Ordnung. Und er sagt hier, letztendlich, ihr werdet leben und Überfluss haben. Und dann erklärt er ist der gute Hirte, der sein Leben lässt für die Schafe. Ich brauche einen Hirte. Wenn ich Gott davonlaufe, selbst wenn ich wiedergeboren bin. Ich brauche jemanden, der auf mich aufpasst. Ich brauche jemanden, der mich hütet. Und jetzt sagt der Jesus, das ist er auch. Er ist hier alles. Er ist das Licht der Welt, er ist das Leben. Und er ist auch der Hirte, der mich hütet. Und er sagt auch ganz klar in Kapitel 10, seine Schafe hören seine Stimme. Und niemand kann sie aus seiner Hand rauben. Das ist auch so. Wisst ihr, wegen Heilssicherheit, Heilsunsicherheit, Verlierbarkeit, Unverlierbarkeit. Ich möchte das nochmal betonen. Es kann mich der Teufel nicht rauben. Der Teufel hat keine Möglichkeit, mich zu rauben. Wir haben vollkommene Sicherheit. Aber ich kann weggehen, sagt die Bibel glasklar. Um überhaupt nicht reden. Aber rauben kann mich keiner. Wisst ihr, ich brauche keine Angst vor dem Teufel zu haben. Er kann mich nicht rauben. Und der Jesus sagt jetzt hier, dass er nochmals mit dem Vater eins ist. Und dann klagen sie ihn an und sagt, da du dich selbst zu Gott machst, genau das war's, weil er nämlich Gott war. Er war vom Wesen her genauso Gott wie der Vater. Und er erklärt dann, dass der Vater in ihm ist und er im Vater. Und dann fangen sie an zu glauben. Da kommt ja die berühmte Begebenheit, Johannes 11, die Auferweckung des Lazarus, wo er sagt, ich bin auch die Auferstehung. Wisst ihr, wir werden durch Christus auferstehen, alle. Und Daniel sagt, die eine zum ewigen Leben, die andere zur ewigen Schande. Aber wir werden durch ihn auferstehen. Er ist der Auferstandene. Und wenn er Johannes 11 in Ruhe lässt, dann lässt er mal den Unterschied von Martha und Maria. Maria, die wahre Gläubige, die zu den Füßen Jesus sitzt. Das war so eine Karaffe wohl oder so eine Fiole, die Narde freisetzt, indem sie sich zerbricht. Bild drauf, da man sich innerlich zerbrechen lassen muss vom Herrn. Und dann wird das Haus erfüllt vom Salböl, vom Geruch dieser Salbe. Und dann sagt er ist gekommen, Vers 52, dass er die zerstreuten Kinder Gottes in eins zusammenbringt. Es gibt keine Judenchristen, es gibt keine Heidenchristen, es gibt keine besonders Geheiligten, es gibt keine Sondergruppe, sondern alle einer in Christus. Wisst ihr, wenn mich einmal im Himmel fragt, warum bist du hier, sage ich, wegen Blut Jesu. Und es wird niemand im Himmel sein, außer wegen Blut Jesu. Da wird mich nicht fragen, warst du ein Dispensationalist? Warst du ein Calvinist? Warst du ein Arminianer? Warst du ein Täufer? Warst du kein Täufer? Das wird mich keiner fragen. Sondern da wird nur erzählen, Offenbarung 7,14, dass ich meine Kleider gewaschen habe im Blut des Lammes. Die Bibel geht jetzt hin und sagt, ein Leib. Johannes 12,3. Sie gibt sich hin, sie trocknet sogar seine Füße mit ihren Haaren. Wisst ihr, wie die Haare dann ausgesehen haben? Ist euch das klar? Eine Frau hat doch fast nichts Angst wie vor fettigen Haaren. Entschuldigung, wir sind ein bisschen überspitztag. Hat doch jeder Angst vor fettigen Haaren, oder? Also ich habe schon festgestellt, ganz viele Leute haben Angst vor fettigen Haaren. Meine sind so dünn, dass ich glaube, die werden gar nicht mehr fettig. Da ist egal. Aber diese Frau geht hin, wohl Haarpracht und um Jesu willen, um ihm zu dienen, trocknet sie seine Füße. Das war auch nicht hygienisch, menschlich gesprochen. Mit diesen Haaren, sie erniedrigt sich bis zum Letzten und dann bricht der Geruch des Salböls durch diese Wohnung oder dieses kleine Haus. Und so, das ist ein Bild auf die Gemeinde. Und dann sagt der Jesus in Vers 24 von Kapitel 12, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn nicht das Weizenkorn in die Erde fällt und stirbt, so bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, so bringt es viel Frucht. Wer sein Leben liebt, wird es verlieren. Damit zeigt er ganz klar, nur in ihm, wenn wir uns völlig in den Tod Jesu geben und nur ihm leben, dann letztendlich wird echtes geistliches Leben entstehen. Es entsteht nicht durch Intelligenz, es entsteht nicht durch Studieren, sondern durch Hingabe. Und zur Hingabe gehört Hingabe an den Herr Jesus. Was er dann sagt, Hingabe an Menschen. Er sagt, wo wir uns absondern sollen. Er sagt, wo wir uns nicht absondern sollen. Er sagt, was wir tun sollen und was wir nicht tun sollen. Wer in diesen Schiene läuft, dann bricht es hervor. Und er sagt ganz klar, dann wird Leben wirklich geschehen. Und er sagt ganz klar, das sind die, die ihm nachfolgen. Wenn jemand mir dienen will, so folge er mir nach. Dann erklärt die Bedingungen für Nachfolge. Und sagt aber gleichzeitig, Vers 35, wandelt, solange ihr das Licht noch habt, damit euch die Finsternis nicht überfällt. Er sagt, ihr müsst aber aufpassen, dass ihr dauernd im Lichte wandelt, dauernd gereinigt seid durch Jesu Blut. Sonst kommt die Finsternis und macht das, was vorher war, wieder kaputt. Dann ist er nicht dein guter Hirte, weil du es nicht empfindest, weil du nicht zu ihm kommst, weil du vernebelt wirst im Hirn durch diese Finsternistricks. Sobald man Buße tut und zum Jesus zurückgeht, dann bricht es wieder auf. Und dann sagt er wieder in Vers 47, dreimal bezeugt er das massiv, sondern damit ich die Welt rette. Wisst ihr, du kannst jedem elenden Sünder sagen, er will dich retten. Johannes 13,8. Wenn ich dich nicht wasche, so hast du keine Gemeinschaft mit mir. Und dann erklärt er das Bad der Wiedergeburt, sagt, wenn du grundsätzlich gewaschen wirst, hast du nur noch einen Teil, der dreckig wird, nämlich die Füße. Das ist der Teil, der mit dem Boden, mit dem Fluch, mit der Welt in Berührung kommt. Das heißt, er sagt, einmal brauchst du die Grundreinigung, die Wiedergeburt, und dann eine dauernde Reinigung deiner Füße, sprich deiner Berührungsfläche mit dieser Welt. Wenn das jemand hat, dann wandelt er im Licht und dann ist er in Ordnung mit Gott und Mensch und dann bricht die Fülle und alles letztlich heraus. Und dann erklärt er in Vers 34, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Wisst ihr, wo ich aus der Pfingstbewegung rausging, das war nicht so menschlich freundlich. Ich habe da auch Fehler gemacht. Immer wenn es Streit gibt, machst du Fehler. Es gibt keinen Streit, wo es keine Fehler gibt. Es gibt keinen Streit, wo es keine Sünde gibt. Gibt's nicht. Und als ich mit den Männern dann von der Pfingstbewegung, die ja teilweise gewaltige Männer waren, muss man ja sagen, ich bloß vom Aussehen her, 1,95 groß, fast so breit, das waren gewaltige Männer, die waren da geistlich, hatte die was zu sagen. Obwohl sie verführt waren. Und ich habe mich dann eines Tages plötzlich erwischt, ich habe mit denen gekämpft, wirklich gekämpft um die Wahrheit. Aber irgendwann eines Tages habe ich gemerkt, ich habe Sehnsucht nach denen. Mein Herz liebt die trotzdem. Dann habe ich mit einem Mann getroffen, bis kurz vor seinem Tod. Und kurz vor seinem Tod kommt er und sagt, du hattest recht. Und der andere kam auch und hat gesagt, du hattest recht. Ich kann euch nicht sagen, was das für mich bedeutet. 25 Jahre Krieg und dann kommen die Leute und sagen, wir geben zu, du hattest doch recht. Nicht, dass ich recht habe, sondern wisst ihr, das Verhältnis mit denen, ich werde die Brüder im Himmel wiedersehen, da bin ich überzeugt. Wir sind auseinandergegangen mit einem brüderlichen Verhältnis. Das ist gewaltig. Bruderliebe, Philadelphia. Und dann sagt der Jesus, und das ist das Grundelement, wo das alles sich abspielt, euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. Kannst genauso übersetzen, wie der alte Schlachter das hatte. Vertraut auf Gott und vertraut auf mich. Und dann erklärt er, dass viele Wohnungen im Himmel sind. Das ist das, was diese Leute in Florenz über Wasser gehalten hat. Wir haben eine Wohnung im Himmel. Da schimmelt's nicht. Da sind die Sprungväter nicht durchgesessen am Sofa. Da ist nicht der Kochtopf leer. Da ist die Fülle. Das hat die durchgebracht. Aber jetzt kommt das Entscheidende. Wie kann ich das für mich erschließen? Nur durch Glaube. Kann ein Gläubiger das? Ja. 2. Korinther 4, 13. Wir haben den Geist des Glaubens. Mit der Wiedergeburt bekomme ich den Geist des Glaubens. Ich kann es, wenn ich will. Und dann geht der Jesus nochmal hin und bläut es seinen Jüngern. Er hämmert es ihnen ein. Johannes 14, 6. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Jeder, der Jesus nicht hat, geht verloren. Das muss klar sein. Also musst du die Leute nur fragen, hast du ihn oder hast du ihn nicht? Am Steuerberater Eppler der Opa. Ich kann das sagen, weil beide tot sind, der Vater und der Sohn. Das ist der Opa, der Großvater. Der ist durch den Laden vom Nathanael gegangen und das war den Leuten teilweise peinlich. Der hat sich von hinten angeschlichen. Und dann hat er die Leute gefragt, hast du den Heiland? Da kann ich sagen, wie primitiv. Das war gar nicht dumm. Weil der hat es begriffen, entweder hast du ihn oder hast du ihn nicht. Vers 9. Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Es gibt keine Offenbarung Gottes ohne Jesus. Vers 13. Und alles, was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun. Was heißt das bitte im Namen Jesu? Dass ihr einfach beim Gebet sagt, Vater im Himmel, ich bitte dich im Namen Jesu. Das ist sakramental. Das ist was ganz anderes. Im Namen Jesu heißt aufgrund des Befehles Jesu, das, was er gesagt hat. Und dann sagt 1. Johannes, auch der Apostel Johannes, alles, was ihr bitten werdet im Wille Gottes, werdet ihr haben. Steht ihr? Das ist der Grund, warum viele Gebete nicht erhört werden, wenn man sie im Namen Jesu betet, weil es nämlich nicht der Wille Gottes ist und nicht der Wille Jesu. Wisst ihr, dann kommt der Frust, wenn man es nicht versteht. Johannes 14, 15, liebt ihr mich, so haltet meine Gebote. Jetzt kommt was ganz anderes. Jetzt sagt er, wer wirklich sagt, dass er mich liebt, der hält meine Gebote. Der sondert sich dort ab, wo du sagst, oh Herr, ich soll mich absondern. Der ist dort barmherzig, wo du sagst, ich soll barmherzig sein. Das ist interessant. Der sagt, wir sollen barmherzig sein, wie Gott der Vater barmherzig ist. Und der ist völlig anders barmherzig wie wir. Wir sind barmherzig zu denen, die wir leiden können. Wir sind unbarmherzig zu denen, die wir nicht leiden können. So ist der Mensch. Aber er sagt, und jetzt siehst du das in die Evangelie. Er ist barmherzig zu der Sünderin, hier wo gesteinigt werden muss. Er ist völlig unbarmherzig zu den Pharisäern und schleudert ihnen das Weh entgegen. Und jetzt muss ich mich umstellen, dass ich genauso bin wie er. Johannes 15, er sagt, wie geht es? Bleibet in mir. Wer nicht in mir bleibt, hat keine Frucht. Wer dauerhaft nicht in Christus bleibt, wird irgendwann abstauben und weggeworfen werden ins Feuer. Sagt die Bibel glasklar. Lässt Johannes 15 in Ruhe. Vers 16. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt. Und eure Frucht bleibe. Die Bibel sagt ganz klar, wir sind erwählt in Christus seit grundlegender Welt. Was ist erwählt seit grundlegender Welt? Das Opfer Jesu ist laut Offenbarung 13, Vers 8, seit grundlegender Welt. Rückwirkend, er hat keine Zeit. Wenn ein Mensch in Christus hineingetauft wird, dann zählt es für ihn seit Grundlegung der Welt. Jetzt sagt er ganz klar, und das Ziel dessen allen ist, dass ich Frucht bringe. Das heißt, Gott will Frucht. Wenn ihr wissen wollt, was Frucht ist, Galater 5, 22. Das war der alte Opa, dem er niedergefahren hat, der gesagt hat, ich hatte gerade noch Zeit praktisch zu danken und zu beten und dem nicht böse zu sein. Brutal, oder? Johannes 15, 20. Da sagt der Jesus, gedenket an das Wort, das ich zu euch gesagt habe, der Knecht ist nicht größer als sein Herr, haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen. Wisst ihr, Verfolgung um seinetwillen ist völlig normal. Wenn die Welt Beifall klatscht, wird es schwierig. Versteht ihr, wir können mit der Welt eine Freundschaft eingehen, dass wir überall Hans Dampf sind in allen Gassen. Aber wenn du wirklich der Welt sagst, dass sie böse ist, wenn du ihr sagst, dass alles gar keinen Wert hat und dass sie sich bekehren müssen, dann ist sie dein Feind. Das ist keine Frage. Dann ist die Welt dein Feind. Es wird einmal kundig gesagt, ja, sind Sie ein Frommer? Das Verhältnis war noch nicht mehr so gut hinterher. Ich habe ihn nämlich verwarnt, weil er geflucht hat. Ich habe ihm dann das Besprechungszimmer genommen, nicht um ihm ein Angebot zu machen, sondern ihm zu sagen, er soll aufhören zu fluchen. Wisst ihr, sobald du ihm dienst, hast du Feinde. Johannes 16, 2 sagt, es kommt die Stunde, wo jeder, der euch tötet, meinen wird, Gott einen Dienst zu erweisen. Das ist auch kirchengeschichtlich der Punkt. Wenn ich sehe, dass Gläubige andere Gläubige tötet, glaube ich nicht mehr, dass er echt ist. Das tut mir herzlich leid. Selbst wenn die große Namen haben. Gott wird es entscheiden. Ich bin zum Glück nicht der, wo es entscheiden muss. Aber versteht ihr? Die Bibel sagt, die andere werden die Gläubige töten. Aber nicht doch die Gläubige tötet die Gläubigen. Wo sind wir denn? Johannes 16, 7 bis 14, da sagt die Bibel, das Werk des Heiligen Geistes, jetzt beschreibt es, wird überführen von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht, wird in die ganze Wahrheitswort Gottes hineinführen und wird mich verherrlichen, sagt der Herr Jesus. Das heißt, er zeigt jetzt nochmal, der Geist hat immer nur ein Zentrum, Jesus allein. Das heißt, Sünde, Gerechtigkeit und Gericht sind die Hindernisse und die Gabe Gottes, die dazu führen, dass ich mit ihm in Ordnung komme. Letztendlich geht es nur darum, er und ich, sonst nichts. Alles andere ist zweitrangig. Und dann sagt die Bibel, Johannes 17, 1 bis 26, das ganze Kapitel, die wahre Einheit ist nicht der Ökumene, nicht die evangelische Allianz, sondern es sind die, die gewaschen sind im Blut des Lammes. Wenn ich gewaschen bin im Blut des Lammes, der andere ist gewaschen im Blut des Lammes, dann ist diese Einheit da, die kannst du nicht verhindern. Keine menschlichen Mittel, sondern geistliche. Und dann sagt Jesus nochmal eindringlich, Kapitel 18, 36, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Und dann kommt das dramatische die Kreuzigung, er trägt die Donnerkrone. Wisst ihr, Galater 3,13 sagt, er hat den Fluch getragen. 1. Mose, Kapitel 3, siehst du, Vers 17, dass der Fluch des Sündenfalls sich durch Donner ausdrückt, indem der Herr Jesus eine Donnerkrone trägt. Die Donner waren wie Pfennignägel oder halbe Pfennignägel, also zumindest ganz schön heftig. Dann haben sie mit dem Stab noch draufgeschlagen. Er trägt diesen Fluch der Sünde und löscht ihn völlig aus. Und dann zeigt die Bibel, dass er für mich gekreuzigt wurde. Er trägt das Kreuz für mich. Und dann schreit er, es ist vollbracht, es ist alles getan. Du kannst nichts mehr tun mit deiner Frömmigkeit. Er hat alles getan. Du musst jetzt nur noch reagieren, wie er sagt, im Glaube auf dieses vollkommene Opfer. Zuerst einmal, wenn du nicht bekehrt bist, dich wirklich, wenn der Herr dein Herz anklopft, nachgebe. Wenn du nicht anklopft, schrei zu ihm, erbarm dich, meinetwille. Johannes 19, 34. Und dann fließt Wasser und Blut. Dann höre ich das vollkommene Zeugnis. Und jetzt tritt er auf in Kapitel 20 als der Auferstandene. Er lebt. Wisst ihr, das gleiche Hitler, Jesus lebt, das ist nicht das Dümmste. Ich habe ja mal wieder einen Pack draußen hingelegt. Das ist nicht das Dümmste, wenn das jemand hier hat. Wenn einer nicht ganz vernagelt ist, fragt er dich, was heißt das? Die meisten gucken weg. Das ist auch klar. Sobald du das dran hast, gucken sie weg. Er lebt, er ist auferstanden. Damit ist bewiesen, dass er keine Sünde hatte und dass er alle unsere Sünde bezahlt hat. Und jetzt, wenn er seine Jünger trifft, sagt er, Friede euch. So steht es im Grundtext. Das heißt, er ist unser Friede. Wenn ich nahegebracht bin durchs Blut, ist er mein Friede. Und dann kommt sein ungläubiger Thomas und der sagt nur, du sollst glauben. Wir brauchen nur im Glauben zu kommen, mehr brauchen wir nicht. Dann erklärt er in Vers 30 von Kapitel 20 und 31, diese sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus, der Sohn Gottes ist und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Heilsgewissheit basiert auf der Heiligen Schrift, nicht auf Gefühlen. Das hat er uns erworben. Und dann kommt das große dramatische Kapitel, Petrus, liebst du mich? Da steht dann am Anfang Phileo, seelisch. Und dann sagt der Herr fragt nämlich, liebst du mich mit Agape? Und er weicht aus. Am Schluss sagt der Herr dann wenigstens mit Phileo. Das heißt, der Herr fragt mich letztendlich, hast du mich lieb? Was hast du lieb? Wisst ihr, wer die Leute so alles lieb haben? Wer mich ein bisschen kennt, der weiß, was ich außer dem Herr Jesus lieb habe, wo ich aufpassen muss, dass nicht Konkurrenz wird. Mit Kleinigkeiten kannst du mich bestechen, mit großem Licht. Aber mit Kleinigkeiten kannst du mich bestechen. Ein Lagerwecker mit Butter zur rechten Zeit oder ein Buch, wo mich interessiert, da bin ich gefährdet. Da war ich ganz offen. Aber versteht ihr, das sind die Kleinigkeiten, das ist der Gleichgeruscht. Aber letztendlich muss klar sein, die Leidenschaft meines Lebens ist der Herr Jesus. Die große Liebe, die nie endet, das ist er. Und dann endet der Johannes, und so will ich auch enden. So habe ich angefangen. Wir wissen, dass sein Zeugnis wahr ist. Der Jünger, der in der Brust Jesu lag, Johannes 13, 23, der sagt, das alles ist die Wahrheit. Es ist die Wahrheit, dass ich nur durch ihn gerettet werde. Es ist die Wahrheit, dass er der Ritter der Welt ist. Es ist die Wahrheit, dass er sein Blut für mich vergießt. Es ist die Wahrheit, dass er mein Hirte ist. Es ist die Wahrheit, dass er das Licht dieser Welt ist. Es ist die Wahrheit, dass man nur durch ihn in den Himmel kommt. Es ist die Wahrheit, dass er die einzige Offenbarung Gottes ist. Es ist die Wahrheit, dass er letztendlich will, dass wir gehorsam sind und so weiter und so weiter. Das heißt, alles ist von ihm, durch ihm und zu ihm. So formuliert es dann Paulus. Hat mein Bruder gesagt, der ein ganz frommer Mann, wo ich gespannt war, wie fromm er ist, hat er gesagt, ich war so müde, dass ich nicht mehr den Kopf lupfen konnte. Und dann haben wir gedacht, jetzt erzählt er uns, und trotz meiner Müdigkeit habe ich mich auf die Knie geworfen, habe zu Gott geschrien, nur die halbe Nacht, das hätten wir erwartet. Hat er zu uns gesagt, ich bin ins Bett, habe den Kopf gedreht, habe gesagt, Heiland, bei uns bleibt alles beim Alten. Mich tief erschüttert. Darf ich was fragen? Ich frage es mich auch. Habe ich und du so ein Verhältnis vor Gott, dass wenn ich vielleicht sogar sterben muss, wenn alles zusammenbricht, du weißt ja nicht, ob du morgen früh aufwachst, weißt ja nie, dass ich sagen kann, Heiland, bei uns bleibt alles beim Alten, es ist alles bestens. Ich möchte euch die Frage mitgeben, ich nehme sie auch mit. Ich möchte beten. Herr Jesus, wir sind erschüttert, wenn wir dich sehen. Den König der Könige, der Herr der Herren, das Opfer für die Sünde, der du wahrhaftig der Sohn Gottes bist, wesensgleich mit dem Vater, der du einen Zustand hattest, wo es keine Zeit gab, völlig in der Gestalt des Vaters warst, vollkommen wesensgleich mit ihm bist, der du Geist warst, genau wie der Vater, dass du diesen Himmel verlassen hast, oder das ist ja mehr wie Himmel, diesen Zustand des ewigen Lichtes verlassen hast, um Mensch zu werden wie wir. Um in den Dreck der Sünde zu gehen, diesen Fluch der Sünde auszulöschen, unser Licht zu werden, unser Leben, unsere Rettung, unser Heil, unsere Erlösung. Und jetzt gib uns einfach Gnade, dass wir geöffnete Augen haben, dass wir es in der Tiefe begreifen und dass wir richtig reagieren. Dass wir das Gleiche erleben wie die Jünger auf dem Berg der Verklärung. Das lässt mich auch nicht los. Sie sahen nichts als Jesus allein. Gib einfach Gnade. Du weißt, wo jeder steht, du weißt, wo ich stehe. Ich bitte einfach, erbarme dich und ich danke dir dafür. Amen.